Über 500 Seiten Text, diverse Zusatzprotokolle und das Scheidungspaket von der Europäischen Union und dem Vereinigten Königreich ist perfekt. Das Kabinett von Premierministerin Theresa May hat der Schrift gestern mehrheitlich nach lautstarken Debatten, wie man hört, zugestimmt. Bisher ist noch kein Minister zurückgetreten, Stand jetzt. Aber wie geht es weiter? Frage an den Politikwissenschaftler Josef Janning vom European Council on Foreign Affairs. Kommt der Brexit jetzt? Ist er noch zu stoppen?
Na, er kommt und er ist auch theoretisch immer noch zu stoppen, denn es kommen ja jetzt einige spannende Tage auf die Briten, die britische Regierung zu. Zunächst einmal wird ja Theresa May diesen Vertrag im Parlament erläutern und dort wird man dann zuerst mal sehen, wie sich die Lager verteilen. Und bis es zur eigentlichen Entscheidung im Parlament kommt, werden aber ja noch einige Wochen vergehen. Das wird erst so um den 7., 8. Dezember herum der Fall sein. Und dann kommt es zum Schwur. Dann wird klar sein, ob Theresa May für diesen Vertrag, für diesen Entwurf eine Mehrheit im eigenen Parlament findet.
Das Hauptproblem scheint ja immer noch die Grenze zwischen Irland und Nordirland zu sein. Es soll keine Grenzen mit Soldaten und Grenzkontrollen geben. Da sind sich eigentlich alle einig. Nur wie will man das erreichen? Um das zu vermeiden, bleibt Großbritannien vorerst wohl in der Zollunion, bis ein Freihandelsabkommen mit der EU ausverhandelt ist. Die Partner spielen also auf Zeit. Hat ein solches Abkommen eigentlich überhaupt eine Chance, realisiert zu werden bis zum 29. März?
Nein, das ist nicht so einfach, das zu realisieren. Deswegen ist diese Vereinbarung ja ein Mehrstufengerüst. In der ersten Stufe bleibt für die Briten im Grunde bis Ende 2020 alles, wie es ist. Weil der Binnenmarkt und seine Regeln gelten weiter und die Briten zahlen in die Kasse der EU ein und sie bekommen auch Geld aus der Kasse. Sie dürfen nur nicht mehr mitentscheiden, sind aber an alle Entscheidungen der EU gebunden. Dieser Zeitraum sollte genutzt werden, um ein neues Verhältnis zu definieren. Und da hat diese Nordirland-Frage, die Sie angesprochen haben, schon gezeigt, dass sie das Zeug hat, einen künftigen Handelsvertrag mit der Europäischen Union erheblich zu komplizieren. Denn man kann nicht einerseits alles selbst entscheiden wollen, andererseits aber eine Landgrenze nicht haben wollen, die man unter diesen Bedingungen erzeugen müsste. Das heißt, hier sind zwei in sich widersprüchliche Ziele zu vereinbaren. Und man hat bei den Verhandlungen um den sogenannten Backstop gesehen, dass dieses praktisch nicht möglich ist, ohne dass Großbritannien Kompromisse machen kann, die die Polarisierung im eigenen Lager vertiefen werden.
Und das bringt natürlich die Brexiteers, die Harten, wieder auf den Plan. Boris Johnson spricht von einem Vasallenstaat-Kram in dieser Frage, weil natürlich, Sie haben es ja eben gesagt, Großbritannien sich dem europäischen Recht unterwerfen müsste, ohne es selber mitbestimmen zu können. Ist das der Stoff, aus dem der Brexit noch platzen kann?
Ja, das ist der Stoff, aus dem er platzen kann, denn da geht es um die Interpretation, ja, wie man das heute so schön nennt, um die Narrative. In der britischen Debatte ist sehr häufig etwa von einem Diktat aus Brüssel die Rede oder eben von diesem Vasallenverhältnis. Das kommt eigentlich nur dann zustande oder dieses Narrativ kann nur dann Plausibilität entfalten, wenn diejenigen, die es teilen, im Grunde der Meinung sind, dass die EU etwas völlig Fremdes ist, etwas Drittes, dass sich gewissermaßen Großbritannien dann überstülpt. Das ist ja in Wirklichkeit gar nicht der Fall. In Wirklichkeit haben die Briten seit Jahrzehnten kräftig daran mitgearbeitet, diese Konstruktion weiterzuentwickeln und zu stärken, gerade was den Binnenmarkt und die ganzen damit zusammenhängenden Regeln angeht. Das heißt also, das hat mit der eigentlichen Substanz des Vertrages weniger zu tun als mit den Bildern, die man von sich selbst und von Europa hat. Und diese Bilder können sehr stark sein. Also dieser Gedanke der Fremdbestimmung, mit dem lässt sich in Großbritannien sehr viel stärker mobilisieren als etwa auf dem europäischen Kontinent, wo man es seit vielen, vielen Jahren gewöhnt ist, dass man doch voneinander abhängig ist.
Was wäre denn die praktische Alternative zu diesem Dreistufenplan, den Sie eben schon beschrieben haben? Was könnten die Brexiteers anstoßen wollen? Und was hätte das für Konsequenzen?
Die Brexiteers sehen am liebsten einen kalten Ausstieg. Das heißt also einen klaren Schnitt am 29. März nächsten Jahres, um dann eine Beziehung zur EU zu unterhalten auf der Basis der Regeln der Welthandelsorganisation. Das klingt für viele britische Ohren ganz plausibel, ist aber in Wirklichkeit extrem raue Luft eines völlig ungeregelten Verhältnisses. Und da hat man inzwischen erkannt, dass daran so viele, ja auch andere, kleinere und Detailregelungen und Vereinbarungen hängen, dass man das eigentlich nicht möchte. Dass also an dieser Übergangsphase bis Ende 2020 aus praktischen Gründen eigentlich kein Weg dran vorbeigeht. Aber man erlaubt sich für den Moment diesen intellektuellen Luxus zu sagen, wir könnten das machen und wir könnten dann rausgehen und dann könnten wir in völliger Freiheit eine Handelsvereinbarung mit der EU schließen, wie wir sie mit jedem anderen Land der Welt auch schließen könnten.
Am 25.11. wird es wohl einen EU-Sondergipfel zum Brexit geben. Vermutlich wird er dort durchgewunken werden. Aber dann kommt im Dezember die große Schlacht im Unterhaus. Vermutlich am 10. Dezember muss sich Theresa May dem Unterhaus stellen. Wird sie eine Mehrheit bekommen?
Ich habe Zweifel, dass sie eine Mehrheit bekommen kann. Denn sie müsste bis dahin noch etliche überzeugen. Denn sie hat ja nicht nur ein Oppositionslager gegen sich, sie hat eigentlich drei. Sie hat die Hardliner in ihrer eigenen Partei. Sie hat diejenigen in ihrer Partei, die gern bleiben möchten, die mit dem Ergebnis nicht zufrieden sind und die glauben, wenn man ein neues Referendum abhielte, dann wäre das sozusagen der dritte Weg zwischen drinbleiben und rausgehen. Und dann gibt es die Labour-Opposition im Unterhaus, die nicht genau weiß, was sie will, außer dass der Oppositionsführer Jeremy Corbyn direkt nach Bekanntgabe des Ergebnisses schon erkannt hat, dass das Ergebnis nicht so sei, dass Labour ihm zustimmen könne. Das heißt also, in dieser Mehrfach-Oppositionslage ist es nicht klar zu erkennen, wie viel Bewegung ist dann zwischen jetzt und dem Dezembertermin noch zu erzielen.
Wenn Theresa May kracht, kann es ein neues Kabinett geben, eine neue Premierministerin, aber auch Neuwahlen und möglicherweise ein neues Brexit-Referendum. Was halten Sie für wahrscheinlich?
Ich könnte mir gut vorstellen, dass wenn May diese Mehrheit verfehlt, dass sie dann in ihrer eigenen Partei nicht mehr zu halten ist. Es gibt anscheinend offenbar schon genügend Briefe bei dem sogenannten 1922-Komitee der Tories. Das ist das Gremium in der Fraktion, das diesen Prozess einer Vertrauensfrage oder Misstrauensvotum für die Premierministerin steuert. Die Frage ist, was kommt dann? Mhm. Ja, eine tief gespaltene konservative Partei wird sich gar nicht leicht auf einen neuen Premierminister einigen können. Und geht man in Richtung Neuwahlen, könnte auch dies zur Folge haben, dass die Tories sich selbst spalten. Das wird sehr stark davon abhängen, wie bitter, wie emotional und wie persönlich die Auseinandersetzung in den nächsten Wochen geführt werden wird. Es könnte im Ergebnis zu einer Staatskrise in Großbritannien kommen. Alle diese Optionen sind drin, was die gegenwärtige Situation so schwierig, unkalkulierbar und risikoreich macht.
Der Politikwissenschaftler Josef Janning vom European Council on Foreign Relations über den Brexit-Deal, der gestern durch das Kabinett von Theresa May gegangen ist in Großbritannien. Herr Janning, haben Sie ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne, Heinrich.